also die erste von drei Sendungen über Leihverteidigung, wo wir versuchen, einen groben geschichtlichen Abriss zu geben. Wieso die Sendungen? Nach gut zwei Jahren hat Anfang Sommer ein Verfahren vor Obergericht seinen Abschluss gefunden. Zwei Jahre, die geprägt waren von mehr oder weniger intensiven Auseinandersetzungen mit der Justizmühle und unserer Rolle als direkt betroffene Anklagte und als Laienverteidiger. Wir haben bewusst auf anwaltliche Vertretung verzichtet, haben das Verfahren von den ersten Untersuchungen bis zum Prozess mit Laienverteidigung geführt. Warum über ein Verfahren, über einen einzelnen Prozess reden? Wir wollen unsere Erfahrungen weitergeben, zur Diskussion stellen und auch öffentlich machen, gerade weil die Prozesse meistens individuell und isoliert laufen. Eine breitere Auseinandersetzung mit der Justiz und mit unserem Verhalten als Betroffene von dem Apparat ist wichtig, gerade in einer Zeit, wo keine starke Bewegung vorhanden ist, wo könnte Strukturen bieten. Eine solche Auseinandersetzung könnte ein Ansatzpunkt sein, die Isolation, die von der Justiz gewünscht ist, zu brechen. Die Einkreisung vom Widerstand und Widerstand läuft in den letzten Jahren wieder vermehrt und verschärft, auch auf der Ebene von der Justiz. Die Aburteilungen wegen Bagatellfällen wie Schwarzfahren, Ladendiebstahl, Verfahren wegen Teilnahme unbewilligter Demos usw. häufen sich und lähmen. Weniger die Abschreckung als vielmehr eine präventive Vereinzelung, das Verhindern von jeglichen Strukturen, das Ausreissen, bevor sich überhaupt Strukturen gebildet haben und auch zum Informationen über die vorhandenen Sins zu gewinnen, ist der heutige Zweck von diesen gehäuften Strafverfahren. Das zeigt sich überdeutlich im Verfahren gegen den Plakatkleber und noch schärfer in dem gegen den T von Winterthur wegen Aufforderung zur Gewalt. Wird man in ein Verfahren verwickelt, so ist man das erste Mal auf sich allein gestellt. Uns sollen Ebene aufgezwungen werden, die uns in der Regel fremd ist. Wir haben Mühe mit dem Juristendeutsch, erkennen die Fallmasse der Strafprozessordnung kaum. Kurz, wir sind unsicher, wissen meistens nicht, wie uns in dieser Mühle zu verhalten. Nur eins wissen wir sicher, dass wir die Aussagen verweigern dürfen und sollen. In so einer Situation von Ungewissheit und Unsicherheit liegt es nahe, sich eine Anwältin oder einen Anwalt zu nehmen, der sich in diesem Paragrafenwirrwarr zurechtfindet. Das bedeutet Halt und Orientierungsmöglichkeit, aber das betrifft nur die technische Seite der Sache, eben den juristischen Beistand. Die Gefahr, dass man mit dieser Delegation auch schleichend auf die politische und persönliche Auseinandersetzung verzichtet, sich vom juristischen Schnickschnack lähmen lässt, ist gross. Damit fällt aber auch der letzte Rest von Selbstbestimmung, der einem innerhalb des Justizapparats bleibt, unter den Tisch. Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen und handlungsfähig zu bleiben, ist die Laienverteidigung. Das, wenn das Verfahren zu einer Diskussionsbasis umfunktioniert wird, wo die Frage nach dem technischen und politischen Verhalten immer wieder gestellt wird. Dann kommt die Laienverteidigung und politischen Stellenwert über. Es ist klar, dass wir die Laienverteidigung nicht als handgelismete Alternative zu einer anwaltlichen Vertretung im prozessualen Verfahren propagieren. Es kann nicht darum gehen, welche besser zu sein als die Juristinnen, Die Stärke der Alleinverteidigung zeigt sich in erster Linie ums Verfahren herum, in der Gewinnung oder Beibehaltung von unseren Positionen, in der Auseinandersetzung in unseren Gruppen. Nicht eine Superverteidigung mit einem Freispruch oder möglichst milden Urteil kann das Ziel sein, sondern ein Kampf gegen die Atomisierung von Widerstand. Diese Sendungen sollen ein Anreiz sein, sich um Prozesse zu kümmern, sie rauszutragen und die Verfahren vermehrt in die eigenen Hände zu nehmen.
Als wir nach einer eigentlichen Geschichte der Laienverteidigung gesucht haben, sind wir mehr auf einzelne Bruchstücke gestossen. Einzelepisoden wie Militärverweigerungsprozess, Jugendstrafverfahren, Spassguerilla, Knastgruppen im AJZ, Kingskonzert usw. Davon hören ihr jetzt in der heutigen Sendung dann mehr. Doch jetzt als Einstieg einen kurzen, stichwortartigen Abriss über die geschichtliche Entwicklung der Verteidigung im Strafprozess hier im Kanton Zürich. Im 18. Jahrhundert ist peinlichst verhört, gehängt, geredet und zu Gericht gegangen worden, ohne jegliche geringste Form von Verteidigung. Es war das die Zeit vom Gewerbe und vom Handel, wo sich in Zünfte organisiert und aus ihrer Mitte den Rat bestellt, wo auch gleichzeitig das Gericht bildet. Gesetzbücher im heutigen Sinn hat es überhaupt noch nicht gegeben. Anfang des 19. Jahrhunderts, nachdem der schweizerische Einheitsstaat à la Napoleon, von 1798 bis 1803 gedauert hat, wieder durch einen Staatenbund abgelöst worden ist, hat man im Kanton Zürich wieder inquisitorisch strafgerichtet. Das heisst, es ist in jedem Fall so lange ermittelt und verhört worden, bis der Anklagte gestanden hat. Doch als grosse Neuerung hat der Beschuldigte sich aus dem Richterkollegium einen Verteidiger wählen können. Der Richter, auch ein Ratsmitglied und jetzt in der Funktion von einem Fürsprecher, was so viel will heissen wie Vorsprecher, ist aus formellen Gründen eingesetzt worden. Er hat nämlich ein formal strenges Rededuell halten. Wo die Liberalen immer stärker geworden sind und in ihnen auch viele Juristen, ist man im Kanton Zürich 1831 dran gegangen, eine Staatsverfassung und eine Strafprozessordnung zu machen, die als Ausfluss von der Französischen Revolution unter anderem Gewaltentrennung und die Abschaffung des Geständniszwangs und der Peinlichkeit durchgesetzt hat. Der Anwaltsberuf war aufgeteilt in Prokuratoren als niedrigere Stufe und den besser angesehenen Fürsprech. Es hat auch schon eine Prüfung gebraucht, also eine Art Patent, um den Beruf auszuüben. Im Strafverfahren sind sie aber erst nach dem Untersuchungsverfahren zugelassen worden. Und zwar haben sie den Anklagten einmal besuchen dürfen und Akteneinsichtsrecht gehabt. Die Strafprozessordnung von 1831 hat weiters eine Amtsverteidigung vorgesehen, die bei höheren Strafen wie Tod, Ketten oder Zuchthaus. Amtsverteidiger gibt es auch heute noch. Amtlich ist dann eine Verteidigung, wenn eine schwere Anklage vorliegt und der Staat zur Wahrung des Rechtsstaats eine Verteidigung braucht. Die Kosten werden vorerst vom Staat übernommen, doch meistens werden sie zusammen mit den Prozesskosten dem Verurteilten wieder aufgehalst. Doch jetzt zurück zu der Strafprozessordnung von 1831. Die Verteidiger waren damals gezwungen, bei höheren Strafen zu appellieren. Appellieren, das heisst, das Verfahren vor eine höhere Instanz ziehen, so zum Beispiel vor das Obergericht. 1835 ist dann das erste kantonale Strafgesetzbuch entstanden. Korruption, Industrialisierung, Streiks, Arbeiterkämpfe, liberales Bürgertum und immer wieder Volksauflehnungen, die unter anderem eine Revision und eine Vereinfachung des Gerichtswesens gefordert haben. Was nicht mehr anders gegangen ist, ist die Strafprozessordnung 1852 geändert worden. An der Stelle des Kriminalgerichts ist ein Geschworenengericht eingeführt worden, so neben anderem auch die Regelung über Hausdurchsuchung, Einvernahmen, Zeugnisverweigerungsrecht von Anwälten, Ärzten und Geistlichen und das Aussageverweigerungsrecht. Weiters war jetzt die Verteidigung berechtigt gewesen, mit Genehmigung vom Gericht, frei und unaufbesichtigt mit den Anklagten sich zu unterhalten und abzusprechen. Doch auch diese Änderung und auch weitere von 1866 können die Unruhe und die liberalen Forderungen nicht stoppen. Es kommt 1869 zur neuen und noch bis heute gültigen Kantonsverfassung, und zwar durch Volksabstimmung. In dieser werden die sogenannten staatsbürgerlichen Grundsätze verankert. Grundsätze wie eine Abschaffung der Todesstrafe, das Recht auf persönliche Freiheit, was heisst, dass jetzt mit sogenannter gesetzlicher Grundlage verhaftet werden muss. Weiters Schutz von Privateigentum und die Handels- und Gewerbefreiheit. Die Handels- und Gewerbefreiheit kommt aus der These vom Liberalismus, die sagt, der bestmögliche Ertrag kommt durch die freie Entfaltung des Einzelnen zustande. Also frei nach dem Motto, weniger Staat, mehr Freiheit. Aus dem Gedanken heraus hat man das Patent für Anwalt abgeschafft und diesen Beruf freigegeben. Das hat dann im Gesetz so getönt. Jeder im Besitze des Aktivbürgerrechts befindliche Handlungsfähige kann in Zivil- und Strafsachen zum Rechtsbeistand erwählt werden. Doch das, wie man damals gesagt hat, ein der Mode gebrauchtes Opfer, ist schon 24 Jahre später, 1898, abgeschafft und der Fähigkeitsausweis mit Prüfung für die Anwälte wieder eingeführt wurde. Bei einer weiteren Revision von 1911 und 1919 hat man die heutigen drei Gesetzbücher eingeführt. Die Strafprozessordnung, die das ganze Verfahren in Strafsachen regelt, zum Beispiel also die Untersuchung und das Hauptverfahren vor Gericht. Zivilprozessordnung, die dasselbe in zivilen Streitigkeiten regelt. Zivil sind zum Beispiel Scheidungen, Streit um Geld oder nicht recht eingehaltene Verträge. Und das dritte ist das Gerichtsverfassungsgesetz, wo die Organisation und die Zuständigkeit der verschiedenen Gerichte, wie das Bezirksgericht, Mietgericht, Kassationsgericht, Obergericht usw. festlegt. Da ist das erste Mal die Pflicht für Untersuchungsbeamte enthalten, innerhalb 8 Tage von der Untersuchungshaft auf die Möglichkeit eines Anwalts hinzuweisen. Auch ist es ein spezielles Verfahren für Kinder, das sind 12- bis 16-Jährige, und Jugendliche, 16- bis 19-Jährige, eingeführt worden. Das als logische Konsequenz von der Industrialisierung, die das neue Bild der Jugendlichen geschaffen hat.
Ein toffer Junge wird geboren, nein, ich wird nicht gemerkt. Ein Bleff, ein Pjans bei meinen. Als ich ein verdüster Topf ist, dann wird ich schwer. Und ich hoffe, es war ein junges Leben ohne Mekar, um den Bürgermoral zu bestreiten. Um den Bürgermoral zu bestreiten. Als ze in de nachten hun kraak bezetten, of ze smokkelen in opium of vee. Of een meisje gaat de weg naar Buenos Aires, zij zijn de onderwereld goden hier beneden. En een slee, 8-cylinder, ja, ze doen het niet minder, die staat voor hun deur. Zware jongens zijn zo goed, zie ze maar eens met een kind. Nou, dan zijn ze om op te vreten. Met hun pakken en hun jassen en hun ringen aan hun hand. En hun braniespolen zeggen, ben ik even uit de brand. En ze gaan niet voor een loontje zweten. En ze gaan niet voor een loontje zweten. Als ze in de stad naar hun prooien loren, of ze borrelen met een of andere schat. Of een Rus zit ze vlak achter op hun hielen. Als iets misgaat is sportief nou pech gehad. Want die slee, 8-cylinder, ja, ze doen het niet minder. Die staat voor hun deur. Ze waren jongens binnen link en ze lachen om de wet. De maatschappij kan ze niet gebruiken, want ze willen niet gaan lopen in het gewone gareel. En een geeltje of een meier, nou dat zegt ze niet veel. Maar zodra ze rode ruggen ruiken, maar zodra ze rode ruggen ruiken. Later als ze knobelen of poker spelen, of ze gooien cassie 6 en het begint. En er boeien komt met barsten drukje porum en verlinken, nou dan is het de wet die wint. In die slee, 8-cylinder, ja ze doen het niet minder. Gaan ze dan naar de leek?
Aus Verfahren bei Jugendlichen will ich jetzt näher eingehen. Das, weil die Laienverteidigung dort eine wichtige Rolle spielt und häufig vorkommt. Auch ist es heute noch Praxis und Gesetz. Der Grundgedanke ist die Erziehung. 95% der Fälle, wie sie uns gesagt haben, und wie es so im Juristenjargon heisst, kommen nicht vor Gericht, sondern vor die Jugendanwalt, die Jugendanwältin. Die tun in eigener Regie eine geeignete Strafe oder Massnahme verfügen. Das sieht in der Praxis so aus, dass die Jugendlichen samt Eltern vormünden, vortraben müssen und je nach Jugendanwalt, Jugendanwältin, die notabene die Funktion von Staatsanwälten haben, das heisst Anklage führen. Also je nachdem wird geforscht, wie am besten erzogen werden kann. Obwohl so im familiären Rahmen gehalten, ist das auch eine Einvernahme, wo ein Rechtsbeistand dabei sein sollte. Das heisst vor allem dann, wenn es um die Schlusseinvernahme geht, wo es um das Ausjassen der Strafe geht. Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, was bei schweren Strafen der Fall geht, werden die Eltern und die Jugendlichen dann eben erst nach Abschluss des entscheidenden Untersuchungsverfahrens, wo vor allem eine Einvernahme ist, darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Verteidigung beiziehen können. Doch die stehen meistens schon von fait accompli, weil sie eben während der Untersuchung, wo die Weichen gestellt werden, noch nicht dabei gewesen sind. Über die Verteidigung im Jugendstrafrecht steht im Gesetz, das will ich euch jetzt vorlesen, bestehen Zweifel daran, dass der Inhaber der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt gewillt oder in der Lage ist, den Minderjährigen hinreichend zu verteidigen oder scheint ein Interessenkonflikt zu bestehen, so bestellt der Präsident des Bezirks- oder Jugendgerichts den Angeschuldigten für das Untersuchungs- und Gerichtsverfahren sobald als möglich einen Verteidiger, der nicht Rechtsanwalt zu sein braucht. Die Vertretung durch einen erbetenen Verteidiger bleibt vorbehalten. Das heisst also, wenn es Interessenkonflikt gibt mit euren Eltern oder mit der Vormünd, dürft ihr jemanden selber auslesen, der euch verteidigt. Das sind dann eben die sogenannten Laienverteidiger und Laienverteidigerinnen. Über ihre Voraussetzungen komme ich später. Nach dem kurzen Exkurs über das Jugendstrafverfahren komme ich jetzt zu den normalen Verfahren. Das steht dazu im Gesetz ein bisschen weiter vorne über die Verteidigung. Vertreter oder Beistand einer Partei kann jede handlungsfähige Person sein. Im Klartext heisst das, obwohl es nicht explizit erwähnt ist, dass neben der Rechtsanwalt, Rechtsanwältinnen auch Laien zugelassen sind zur Verteidigung. Die Anforderungen an die Laien sind die, sie müssen 20 gewesen sein, einen guten Leumund haben und in vollen geistigen Fähigkeiten stehen. Also, du kannst irgendjemanden, deine Freunde, Freundinnen oder sonst jemanden von deinem Vertrauen auswählen, der dich in einem Verfahren verteidigt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch einen kurzen Ausblick machen, was uns da auf uns zukommt in Bezug auf die Laienverteidigung. In der Schublade der Behörden liegt schon seit einer Zeit eine Totalrevision der Strafprozessordnung. Dort soll die Laienverteidigung eingeschränkt werden, so dass keine Laien mehr amtliche Verteidigungen übernehmen können. Die amtlich ist bei nicht geständigen Jugendlichen und bei schweren Delikten, die direkt vor das Obergericht oder vor das Geschworenengericht kommen, vorgesehen.
To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Jump, jump, jump. Wo wir gehört haben, dass im Militärstrafrecht durch die Revision vom 79 das Recht auf Laienverteidigung rausgefallen ist, haben wir uns mit dem Rudi Dobler vom Friedensrat in Verbindung gesetzt und haben ihn nach der Geschichte von der Laienverteidigung in Dienstverweigerer Prozess gefragt.
Die Laienverteidigung ist im Prinzip so alt wie die politische Verweigerung. Also es hat anfangs von unserem Jahrhundert hat es die ersten politischen Verweigerer gegeben. Der erste bekannte Prozess war 1905 und der ist, glaube ich, auch dann schon von einem Pfarrer verteidigt worden. Ich glaube, ein wesentlicher Grund, dass von Anfang an die Laienverteidigung wesentlich war, ist das, dass die Möglichkeit, sich selber zu verteidigen, nicht gibt vor dem Militärgericht. Oder man hat zwar das letzte Wort, wie das so heisst, was du vor zivilen Gerichten hast, aber die eigentliche Verteidigung kannst du nicht selber machen. Du musst einen Verteidiger haben. Eben wie der Verweigerer, der sich auch politisch als Verweigerer verstanden hat, ist irgendwo auf der Hand gelegen, dass man von Anfang an einen Laienverteidiger hatte, weil es ist ja nicht um eine juristische Auseinandersetzung gegangen. Also das hat jeder, der vor Gericht kam, hat von vornherein gewusst, er wird verurteilt. Nicht genau zu viel, aber die Verurteilung ist zum Vornherein festgestanden. Es ist nie in dem Sinne um eine Klärung von juristischen Fragen gegangen, sondern um eine Darstellung von einer politischen Haltung. Mhm. Und darum eben, es hat so in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat es eine recht starke Verweigererbewegung gegeben, von den Sozialisten her. Und da ist das erste Mal eigentlich zum Tragen gekommen. Das ist dann so geblieben eigentlich, eben bis in die 70er Jahre. Es ist in der Zwischenkriegszeit zeitweise ein bisschen weniger stark gewesen, aber auch. Und es ist dann, also als ich es dann ein bisschen besser kenne, so von den 60er Jahren an, ist eigentlich so gesamtschweizerisch entstanden Kriegsdienstgegner. Und eben Kriegsdienstgegner als Organisation sind entstanden. Und da ist es klar gewesen, eben, dass man die Prozesse als politische Prozesse angeschaut haben. Und von dort her also haben wir auch das Mittel von der Laienverteidigung eigentlich als Mittel in dieser politischen Auseinandersetzung eingesetzt, indem wir möglichst viele Prozesse mit prominenten Verteidigern versucht haben zu organisieren. Also es hat dann so Ende 60er, Anfang 70er Jahre hat sich eigentlich kaum mehr ein bekannterer Schriftsteller können leisten, nicht einmal einen Verweigerer zu verteidigen zu haben. Es ist ganz klar für uns darum gegangen, das in die Presse zu bringen, Öffentlichkeitsarbeit damit zu machen und überhaupt bekannt machen, was viele Leute nicht gewusst haben, dass ein Verweigerer verurteilt wird und in den Knast kommt. Mhm. In dieser Zeit, wo es vielleicht ein Viertel der Prozesse gegeben hat, wo heute, ist sicher 10-mal mehr in der Presse über den Prozess gestanden als heute. Mhm. Also so gesehen war das sehr wirksam gewesen. Und es hat dann auch eben eine Diskussion darum gegeben, was man damit soll. Also ist auch die Frage auftaucht, geht man überhaupt vor die Gerichte oder macht man einen Boykott? Und so einer von den ersten bekannten Fällen ist der von Jürg Wehren. Er ist zwar dann gegangen vor Gericht, hat aber dort Aussageverweigerung gemacht und Walter Matthias Dickelmann war sein Verteidiger. Der hat dann nicht eine Verteidigungsrede gehalten, sondern ein Plädoyer unter dem Titel «Warum ich Jürg Wehren nicht verteidige». Wobei das Gericht, also dann der Jürg sehr, ich weiß jetzt nicht mehr, glaube ein Jahr oder so, haben sie ihm gegeben. Also haben sie sehr dran genommen. Und es hat dann ein bisschen später, ausgehend vom René Bovard, das war ein älterer Pazifist, also ist mittlerweile gestorben, hat es organisiert, eigentlich in der Weltschweiz, eine Kampagne gegeben, Boykott von dem Militärgericht, wo ja, also ein Teil der Verweigerer hat das durchgezogen, wobei praktisch eigentlich nur im Weltschen. Das so gemacht, sie sind zwar an den Ort hin, wo das Divisionsgericht getagt haben, und haben dann irgendein Strassentheater oder etwas Ähnliches gemacht, in der Nähe vom Gericht, sind aber nicht im Gerichtssaal rein. Da hat es zum Teil recht milde Urteile gegeben, aber schon zum grösseren Teil exemplarisch harte Strafen.
Das war dann die Argumentation für den Boykott?
Dass das Gericht parteiisch ist, ja, das Militärgericht, von dort her überhaupt nicht legitimiert, über einen Verweigerer zu urteilen. Ich finde auch nach wie vor Militärgericht nicht legitimiert, über eine Verweigerung zu urteilen. Aber sie sind natürlich gesetzlich dazu berechtigt. Und ja, damit so, man sich dem wirklich könnte entziehen könnte, müsste es ja eine wahnsinnig starke Bewegung geben. Der Gerichtsboykott ist. Ja, war auch nicht sehr erfolgreich. Ist mit der Zeit wieder einigermaßen eingeschlafen. Also es gibt ja möglicherweise auch heute noch Einzelne, die das machen. Aber als Bewegung ist es heute nicht mehr da. 1979 ist dann die Militärstrafgesetzrevision gekommen, die zwar einerseits Verbesserungen gebracht hat, das muss man anerkennen. Also es ist dort eine Appellationsinstanz eingeführt worden. Also vorher hat das Militärgericht eben eigentlich nur aus einer Instanz bestanden. Aber gleichzeitig haben sie dort eingeführt, dass die Laienverteidigung abgeklemmt worden ist. Und ist also seit dem 80er nicht mehr möglich. Und eben, dass heute man viel weniger, obwohl gerade in der jetzigen Zeit wieder schandbar hohe Strafen ausgesprochen werden, dass man heute eigentlich in der bürgerlichen Presse davon praktisch nichts gehört, hängt, glaube ich, also schon nicht unwesentlich damit zusammen, dass die Laienverteidigung nicht mehr gibt.
Wichtig scheint uns die klare Position der Dienstverweigerer, dass ihnen ein Gesinnungsprozess gemacht wird und dass darum die Reaktion darauf auch eine politische sein muss. Dass es nicht um juristische Kniffeleien geht, die man herausfinden sollte, und dass es darum auch keinen Anwalt braucht. Im zivilen Strafprozess ist alles wesentlich diffuser. Die Versuchung ist grösser, mit einem Freispruch oder einer milderen Strafe zu rechnen und darum auf die juristische Ebene einzusteigen. Also die Hoffnung im Hinterkopf zu haben, dass, wenn man bei dieser riesen Rechtsstaatsfarce ein bisschen mitspielt, das Urteil milder wird ausfallen. Es liegt nahe, dass man sich auf dieser juristischen Ebene anfängt zu verleugnen. Und gerade darum ist es so wichtig, dass man von dieser Voraussetzung ausgeht, dass man von einer politischen und darum willkürlichen Justiz verurteilt werden soll. Dass das Urteil meist schon lange vor dem Plädoyer gefällt worden ist. Über das 68 erzählt man darum kurz etwas, weil als Reaktion auf diese Bewegung auch eine Prozesswelle gefolgt ist, um wieder bewusst zu machen, wo die Macht liegt. Laienverteidigung als solches war aber in dieser Zeit tabu gewesen. Man hat sich mehrheitlich auf eine technische Verteidigung beschränkt. Vor dem Gericht ist zum Teil eine politische Prozesserklärung verlesen worden. Oder auch sonst, neben der technischen Verteidigung, ein politischer Prozess aufgerollt worden. Auch prozessbegleitende Pressekonferenzen sind jetzt veranstaltet worden. In den 70er Jahren ist es langsam aufgekommen, dass man vor Gericht Klamauk gemacht hat, nach dem Motto, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, um die Autorität vom Gericht lächerlich zu machen. Die Strategie ist vor allem in Deutschland praktiziert worden, beispielsweise rund um die Kommune 1. Ab ungefähr Anfang 1981 ist als Reaktion auf die Bewegung erneut eine eigentliche Prozesswelle angelaufen. Die die Knastgruppe, die seit dem 80er mit festen Präsenzzeiten, vor allem auch nach Demos präsent war, hat versucht, das Verfahren zu koordinieren, Zeugen zu finden, die Aussagenverweigerung zu propagieren, um nur einiges zu erwähnen. Die Knastgruppe hat, soweit wir wissen, die Laienverteidigung als erste thematisiert und auch als taktisches Mittel propagiert.
So haben wir auch eine Möglichkeit, bei unseren rechtlichen Püffen etwas zu lernen und nicht mehr so hilflos dazustehen, sondern unsere Angelegenheiten selber zu vertreten. So stehst du nicht mehr alleine vor diesen Justizschweinen. Es stärkt dein Selbstvertrauen und nimmt dir deine Angst, denen total ausgeliefert zu sein. Auch bist du so wenig auf teure Rechtsanwälte angewiesen. Wenn du unsicher bist, so kannst du immer noch einen Rechtsanwalt um Tipps anfragen oder er kann, wenn nötig, dann selber eingreifen. Doch in der Regel hat es sich gezeigt, dass ein Anwalt in der ersten Zeit nicht mehr tun kann als ein Laienverteidiger, zum Beispiel Einsprachen erheben, Besuche machen, Gesuche stellen. Und weiter. Laienverteidigung kann übrigens nicht nur bei Krawallangelegenheiten gemacht werden, sondern auch bei anderen Sternstunden in deinem täglichen Leben. Bei Heavy-Sachen lohnt es sich heute eh noch, einen brillanten Staranwalt zuzuziehen.
Das Zitat ist aus der Broschüre Kassiber, die von der Knastgruppe herausgegeben worden ist. Auch die folgenden Zitate, immer hochdeutsch, sind verschiedene Flugblätter und Broschüren wie auch Eisbrecher entnommen. Ein beispielhaftes Verfahren der Bewegung, wo die Laienverteidigung bewusst eingesetzt worden ist, sind die Verfahren rund ums Kingskonzert gewesen.
Wie sattsam bekannt, versuchte die Bewegung am 3. Dezember 1980 beim Kingskonzert ins Kongresshaus einzudringen, um alles kurz und klein zu schlagen, so meint die Bullenjar, die bei dieser Gelegenheit an die 40 Leute eingekreist und verhafteten. Als die ersten Vorladungen zur Zeugeneinvernahme, fünf Bullen berichten, wie es wirklich war, verschickt wurden, nahmen wir untereinander Kontakt auf und machten einen konspirativen Treff ab. Wir stellten fest, dass wir alle am selben Tag und dieselbe Zeit im Kripo-Gebäude vorgeladen waren. Jeder organisierte sich mehrere Freunde und Freundinnen als Laienverteidiger, aber auch Berufsanwälte durften mitmischen. So fanden sich am 21. Januar 81 um 8 Uhr fast 100 Leute vor dem Kripo-Gebäude ein. Den Bullen wurde es ungemütlich, so viele Leute auf einmal, die lachten, Sprüche klopften. Diese Meute wollte nicht so recht ins Bild eines eingeschüchterten Angeklagten passen, das diese Scheißer in der Birne haben. Sie erlaubten in der Folge nur einen Laienverteidiger pro Angeklagten, aber auch so waren wir an die 60 Leute. Wir wurden in den Schulungsraum der Kripo geschleust, wo wir an den Pulten Platz nehmen mussten. Vorne waren zwei Monitore zu sehen, die die Zeugeneinvernahme der fünf Bullen übertragen sollte. Also, wir konnten gar nichts mitkriegen, auch wenn wir wollten. Die Bildschirme waren so winzig und weit entfernt. Dazu verlas Bea Sutter so restriktive Verfahrensregeln. Man durfte weder essen, trinken noch rauchen, noch unabgemeldet pinkeln gehen. Weder mit seinem Anwalt beratschlagen, noch eine Beschwerde lancieren, dass wir beschlossen, diese Karikatur einer Zeugeneinvernahme zu boykottieren und schnellstens abzuhauen. Draußen im Gang standen schon jene Bullen, die uns zum Ausgang drängen wollten. Beleidigungen und andere Impleien mussten sie dabei in Kauf nehmen. Wir machten dann eine Pressekonferenz, damals haute das noch hin, und dachten schon voller Zuversicht an unsere Antwort auf den nächsten Schritt der Justiz. Es sollte leider ein bisschen anders kommen. Sie sind auch nicht gerade auf den Kopf gefallen und haben am 21.01. gecheckt, dass sie nicht mit uns fertig werden, wenn sie uns zusammen vorladen. So ließen sie erst lange Zeit nichts von sich hören. Laufe des August verschickte sie die Prozessvorladungen. Alle Kingsler sollen im September und Oktober von Einzelrichtern abgeurteilt werden. Wir haben uns wieder getroffen, weniger euphorisch als Anfangs Jahr, um über eine eventuelle Zusammenlegung der Prozesse und Boykott zu diskutieren.
Ob man sich, abgesehen von dieser Diskussion, organisiert hat, wissen wir nicht. Es sind aber schlussendlich all die, die die Aussage verweigert haben, freigesprochen worden. Dem militanten Kampf gegen diese Gesellschaftsform soll jede Legitimität abgesprochen werden. Der Widerstand soll wieder auf ein politisches Terrain zurückgedrängt werden, in dem das Kapital und die Mächtigen die Spielregeln bestimmen und beherrschen. Deswegen müssen wir die Prozesse wieder auf die Straße bringen. Das heißt, wir dürfen uns nicht beugen vor der Justiz, sondern ihr unsere Widerstandsformen entgegensetzen. Die Justiz darf nicht Einzelne von uns für ihre ideologische Kriegsführung missbrauchen. Wir finden es deshalb wichtig und richtig, dass wir die Prozesse boykottieren und dies in die Öffentlichkeit tragen.
Da man sowieso von einem Prozessboykott ausgegangen ist, hat man die praktische Verwirklichung von der Leihverteidigung nur gerade von der U-Haft über die Untersuchung bis eben zu dem Prozessboykott verfolgt. Für viele Betroffene, wahrscheinlich weitaus die meisten von allen Angeklagten, war der Prozessboykott aber nicht viel konkreter gewesen als einer von diesen vielen ideologischen Luftballonen, die im Himmel von der Bewegung geschwebt sind. Was all die, die sich gegen den Boykott entschlossen haben, vor und mit dem Gericht für Möglichkeiten gehabt hätten, vielleicht eben auch mit Leihverteidigung, ist gar nicht mehr weiter diskutiert worden. Vielleicht hat man gerade mit dem recht undifferenzierten Vorgehen einen sehr wichtigen Faden verloren. Ein Faden, der eventuell die Kluft ein bisschen verkleinert hat zwischen den Verfahren, die gross in der auch linken Öffentlichkeit herumgeschlägt worden sind, und all diesen vielen Prozessen, die nach und nach immer mehr in die Intimsphäre zurückgedrängt worden sind. Die Situation war ja die, dass die eigentliche Prozesswelle sehr spät eingesetzt hat. Das heisst, die Zeitspanne zwischen Tat und Verurteilung war viel zu lang gewesen, um quasi die Stärke der Tat auch noch in den Gerichtssaal weiterzutragen. Die Bewegung hat zu diesem Zeitpunkt schon sehr an Lähmungserscheinungen gelitten und die Ballons sind immer höher gestiegen.
This is your life! Business, you're messing with mass.
That's a lie. That's a swindle. You better try.